Deutschlandfunk, Europa heute.
Und dazu begrüßt sie Ann-Kathrin Jeske. Einen schönen guten Morgen. Die Niederlande haben ihren Ausstieg aus der Gasförderung schon längst beschlossen. Jetzt soll aber doch wieder mehr gefördert werden, und zwar nach Deutschland. Warum, das erklärt Ihnen gleich meine Kollegin in den Niederlanden, Kerstin Schweighöfer. In Spanien hat die Regierung eine Arbeitsmarktreform vorgestellt, die sowohl die Gewerkschaften als auch die Arbeitgeber unterstützen. In der Bevölkerung aber kommt das nicht so gut an. Und wir blicken nach Griechenland. Athen bekommt Stücke der Akropolis zurück. Gas als klimafreundliche Übergangstechnologie. Diese Einstufung hat Anfang des Jahres gerade erst die EU-Kommission vorgeschlagen. Und sie wird wohl bald auch beschlossen werden. Nach so einer Mehrheit auf europäischer Ebene sieht es jedenfalls aus. Die deutsche Ampelregierung ringt ja bekanntlich intern darum, wie sie selbst mit dem Gas umgehen will. Was weniger bekannt sein dürfte, ist allerdings, dass Deutschland Gas auch aus den Niederlanden geliefert bekommt und gerade erst gefordert hat, davon jetzt mehr zu kriegen, als ursprünglich vereinbart war. In den Niederlanden ist man davon gar nicht begeistert. Da ist der Gasausstieg nämlich schon seit 2018 beschlossene Sache. Darüber kann ich jetzt sprechen mit Kerstin Schweighöfer, meiner Kollegin in den Niederlanden. Frau Schweighöfer, Gaslieferungen aus den Niederlanden nach Deutschland, darüber sprechen wir hier jetzt nicht jeden Tag. Können Sie uns mal erklären, was für eine Vereinbarung da überhaupt dahinter steckt?
Es geht um einen von mehreren internationalen Verträgen, die Niederländer auch mit Belgien und Frankreich abgeschlossen haben. Und die laufen noch bis 2030. Und so lange sind die Niederlande verpflichtet, an diese Länder Gas zu liefern. Denn, und das wissen wahrscheinlich nur wenige, die Niederländer sind zusammen mit den Norwegern die größten Gasproduzenten Europas. Insgesamt werden allein in Deutschland 5 Millionen Haushalte mit niederländischem Gas versorgt. Und knapp ein Drittel aller deutschen Erdgasimporte stammt aus den Niederlanden. Genauer gesagt aus Groningen. Denn dort wurde 1959 in dieser Provinz das größte Gasfeld Europas entdeckt. Es gehört zu den 10 größten Gasfeldern der Welt. Und das hat die Niederländer in den letzten 60 Jahren ziemlich reich gemacht. Von der geförderten Menge verbrauchen sie selbst nämlich nur die Hälfte und den Rest exportieren sie. Wie gesagt, unter anderem auch nach Deutschland.
Und jetzt verlangt Deutschland, diese Gaslieferungen zu erhöhen, obwohl die Niederlande schon 2018 den Gasausstieg beschlossen haben. Wie kommt das?
Ja, das kommt zum einen, der Ausstieg, der wurde beschlossen, weil es in den Niederlanden zu Erdbeben gekommen ist. Die exzessive Förderung, die hat ihren Preis. Durch das Bohren senkt sich der Boden ab, es entstehen Spannungen. Und insgesamt 1400 Erdbeben hat es schon gegeben. Tausende von Häusern wurden beschädigt. Die Menschen dort sind sich ihres Lebens nicht mehr sicher. Denn die Frequenz der Beben hat zugenommen und auch ihre Stärke. Es kam dazu Erdbeben mit einem Wert von bis zu 3,5 auf der Richterskala. Und das hat eben dazu geführt, dass die Regierung in Den Haag 2018 aus Sicht der Groninger wach geworden ist und beschlossen hat, den Gashahn nach und nach zuzudrehen, und spätestens 2030 soll er ganz dicht sein. Und Deutschland hat jetzt zur Deckung seines eigenen Energiebedarfs 1,1 Milliarden Kubikmeter mehr als ursprünglich bestellt. In Berlin soll es geheißen haben, sagen die Niederländer jedenfalls, wegen Energiemaßnahmen, die nicht effektiv genug ausgefallen seien und die den Bedarf nicht wie erwartet reduziert hätten. Das habe Berlin eben als Grund angegeben. Und außerdem habe Deutschland die eigenen Speicher nicht genügend füllen können und auch selbst nicht genug Gas fördern können. Und deshalb wurde die bestellte Menge nach oben korrigiert. Und das hat die Niederländer jetzt in die Klemme gebracht.
Denn auch in den Niederlanden muss ja irgendwie geheizt werden. Was sind denn dort die Alternativen?
Also als der Gasausstieg beschlossen wurde, dann wurden natürlich über Alternativen nachgedacht. Es gibt die drei wichtigsten. Das sind mehr aus kleineren Feldern gewinnen unter der Nordsee, in der Provinz Drenthe. Da gibt es ebenfalls im Norden viele Gasfelder. Die Menschen dort fürchten allerdings bereits Groninger Zustände, sprich Erdbeben. Dann soll mehr LNG importiert werden über den Rotterdamer Hafen, also flüssig Erdgas. Und die wichtigste Alternative, einfach mehr Gas importieren aus Russland und auch aus Norwegen. Schon jetzt wird die Hälfte von allem Gas in den Niederlanden importiert. Die exportieren es dann ganz einfach wieder, die Niederländer. Die sind eine Drehscheibe. Und 22% kommen schon jetzt aus Russland. Und niederländische Firmen sind auch am Bau der Nord Stream 2 beteiligt. Das Problem jedoch ist, wenn man Importgas verwenden will, dass man das erst bearbeiten muss. Dazu braucht es eine Stickstofffabrik. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Dem importierten Gas aus Russland zum Beispiel, dem muss erst Stickstoff beigemischt werden, damit es in Haushalten, die bisher mit Groninger Gas versorgt wurden, also auch in deutschen Haushalten, verwendet werden kann. Sonst müssten nämlich dort sämtliche Gasherde, Heizkessel und Thermen entsprechend angepasst oder sogar ausgetauscht werden. Denn Groninger Gas ist sogenanntes niedrigkalorisches Gas, russisches hingegen hochkalorisches. Es geht da um unterschiedliche Methananteile und Brennwerte. Also es braucht eine Fabrik, die ist auch geplant, doch die aufgrund der Corona-Krise, die wird jetzt nicht rechtzeitig fertig. Die sollte am 1. April in Betrieb genommen werden. Es wird aber jetzt wahrscheinlich Herbst werden. Und das ist ein Engpass. Jetzt diese 4 Monate, woher sollen wir das Gas nehmen? Und deshalb sind die Niederländer in der Klemme.
Ja, das hört sich tatsächlich nach einer ziemlich verfahrenen Situation an. Auf der einen Seite ist da der lang beschlossene Gasausstieg in den Niederlanden und hinter dem ja auch die Bevölkerung steht. Und auf der anderen Seite eben jetzt diese Forderung aus Deutschland. Was denken Sie, wie wird dieses Problem denn jetzt gelöst?
Ja, das ist die große Frage, ob sich das überhaupt lösen lässt. Das Wirtschaftsministerium hier in Den Haag, das hat die deutsche Regierung eindringlich darum gebeten, alles zu tun, um den Bedarf zu drosseln, damit die bestellte Extramenge nicht ganz so hoch ausfällt. Und die Niederländer selbst, die wollen auch alles tun, damit die geplante Stickstofffabrik möglichst schnell in Gebrauch genommen werden kann, nicht erst im August. Und wenn das alles nicht gelingt, muss der Gashahn in Groningen eben wieder auf, statt weiter zugedreht werden. Eigentlich sollten in diesem Jahr nur noch 3,9 Milliarden Kubikmeter gefördert werden. Doch jetzt sieht alles danach aus, dass es stattdessen 7,6 Milliarden werden, also das Doppelte.
Wie groß ist dagegen der Protest in Groningen?
Sehr groß. Heute Morgen ist gerade bekannt geworden, dass die Regierung der Provinz und auch der Gemeinderat der gleichnamigen Provinzhauptstadt, dass die gesagt haben, das sei inakzeptabel. Möglicherweise werden gerichtliche Schritte unternommen. Die Menschen selbst sind natürlich wütend und auch enttäuscht. Und auch die Opposition im Parlament, die hat gesagt, das sei inakzeptabel. Das sei ein erneuter Beweis dafür, dass man sich auf die Regierung nicht verlassen könne. Dabei sei es doch die wichtigste Aufgabe der neuen Regierung, das Vertrauen der Wähler wiederherzustellen.
Deutschland will mehr Gas aus den Niederlanden geliefert bekommen. Darüber habe ich mit Kerstin Schweighöfer gesprochen. Vielen Dank. Den Mindestlohn zu erhöhen, ist vielleicht das größte Versprechen der SPD unter Kanzler Scholz, was die Sozialpolitik betrifft. Und vielleicht kann er sich da ja einiges abgucken von seinem spanischen Amtskollegen Pedro Sanchez oder vielleicht auch nicht. Dessen linke Regierungskoalition hatte 2018 als ersten Schritt den Mindestlohn erhöht und auch darüber hinaus versprochen, dass die Sozialpolitik auf der Agenda ganz oben stehen würde. Jetzt hat die Regierung eine Arbeitsmarktreform vorgestellt, die eigentlich auf große Zustimmung stößt. Und trotzdem ist die Reform in der Bevölkerung kein Top-Thema. Hans-Günther Kellner hat recherchiert, wo die politische Kommunikation da schiefgelaufen ist.
Damit haben nicht viele gerechnet. Der spanischen Arbeitsministerin Yolanda Díaz, Mitglied der Kommunistischen Partei, ist es gelungen, eine Reform des Arbeitsrechts vorzulegen, die Gewerkschaften und Arbeitgeber unterstützen. Noch fehlt die Zustimmung des Parlaments, doch im Interview mit Televisión Española strahlt die Ministerin Zufriedenheit aus. Jeder weiß, dass wir seit 9 Monaten darüber verhandelt haben. Und jeder weiß auch, dass wir, seit wir an der Regierung sind, den Arbeitsmarkt reformieren wollten. Trotzdem wird es in letzter Zeit mehr zu einer Polemik um den Verbraucherschutzminister Alberto Garzón befragt. Der hatte sich in einem Interview gegen die in Spanien stark zunehmende intensive Schweinemast ausgesprochen und gesagt, Spanien exportiere damit Schweinefleisch von geringer Qualität. Die Opposition spricht seither von kaum etwas anderem. Díaz meint dazu, Auch wenn wir in einer Region Wahlkampf haben, verdienen es die Bürgerinnen und Bürger nicht, dass die Politik nur noch Krach macht. Den Leuten geht es schlecht, mahnt die Ministerin an. Der Madrider Politologe Javier Llorente von der Rey Juan Carlos Universität wundert sich über diesen neuen Aufreger nicht. Denn wenn tatsächlich über Kurzarbeitergeld oder andere Elemente der Sozialpolitik gesprochen würde, könnte die Regierung selbstbewusst auftreten. Darum stellt die Opposition lieber solche Polemiken in den Mittelpunkt. Bei der Regionalwahl in Madrid im vergangenen Jahr waren die Konservativen ja auch mit einem Wahlkampf ohne Inhalte erfolgreich. Warum sollten sie also jetzt konkrete politische Vorschläge machen? Die Leute wollen das gar nicht hören und auch den Medien sind konkrete Politikfelder viel zu kompliziert, bei denen man differenzieren müsste. Mit dem nun vorgelegten Gesetz will die linke Koalition aus Sozialisten und Podemos ihrerseits eine Arbeitsmarktreform der Konservativen reformieren. Gegen den Widerstand der Gewerkschaften hatte die Regierung von Mariano Rajoy 2012 mit absoluter Mehrheit im Parlament den Kündigungsschutz gelockert und in die Tarifautonomie eingegriffen. Teile davon sind nun wieder rückgängig gemacht worden. Die vielen Möglichkeiten, Arbeitsverträge zu befristen, wurden eingeschränkt. Trotzdem hat die Regierung manche Anhänger enttäuscht. Für Javier Llorente ein bekanntes Phänomen. Wir sprechen von der Enttäuschung der Erwartungen. Podemos hat im Wahlkampf versprochen, die Arbeitsmarktreform der Konservativen komplett rückgängig zu machen. Und jetzt legt die Regierung eine Reform vor, in der zum Beispiel die damals reduzierten Entschädigungen für Entlassungen nicht angetastet werden. Die Leute sagen, früher wurden wir mit 45 Tagen pro Arbeitsjahr entschädigt, jetzt sind es 33. Wir haben Podemos gewählt, damit sie die Reform der Konservativen rückgängig machen. Sie haben es versprochen. Deshalb würdigen viele Wähler die Sozialpolitik kaum. Dabei ist der Mindestlohn seit 2018 um mehr als ein Drittel gestiegen. Bislang gab es keine mit Hartz IV vergleichbare landesweite Sozialhilfe für Menschen ohne Einkommen. Sie wurde eingeführt. Es wurde massiv Kurzarbeitergeld gewährt, um in der Pandemie Entlassungen zu vermeiden. Die Zahl der Arbeitslosen ist wieder auf das Niveau vor der Pandemie gesunken. Das sind 3,1 Millionen Menschen. Zugleich sind rund 20 Millionen Menschen in einem sozialversicherten Arbeitsverhältnis, ein historischer Rekord. Dennoch legt die Opposition in Umfragen leicht zu. Llorente meint, wenn man die Menschen nach ihrer eigenen wirtschaftlichen Situation befragt, sagen die meisten, dass es ihnen nicht schlecht geht. Die wirtschaftliche Situation des Landes bewerten hingegen sehr viele als sehr schlecht. Und das bestimmt die Wahlentscheidung. Arbeitsministerin Yolanda Díaz will die Menschen dennoch von ihrer Sozialpolitik überzeugen. Sie kündigt an, der Mindestlohn ist das wichtigste Instrument gegen soziale Ungleichheit. Bis zum Ende der Legislaturperiode soll er 60% des Durchschnittslohns erreichen, so wie es die Europäische Sozialcharta empfiehlt.
In Spanien hat die Regierung einen Vorschlag für eine Arbeitsmarktreform vorgelegt. Hans-Günther Kellner hat für Sie die Details zusammengefasst. Wenn wir über Raubkunst sprechen, dann geht es meist um Länder auf dem afrikanischen Kontinent. Jetzt aber haben sich Italien und Griechenland darüber geeinigt, dass Sizilien ein Stück der Akropolis an Athen zurückgeben muss. Allerdings nur als Leihgabe. Dennoch hofft der griechische Premier Mitsotakis, dass die Rückgabe eine größere Bewegung in Gang setzen wird. Denn nicht nur in Italien lagern antike griechische Kunstwerke, sondern auch im British Museum of London. Verena Schelter berichtet.
Ein Fuß, etwa in der Größe eines echten Frauenfußes und ein Stück einer Tunika. Viel mehr ist auf dem eher unscheinbaren Marmorfragment kaum zu erkennen. Im Verhältnis zu vielen anderen Exponaten im Akropolis-Museum in Athen erscheint dieses recht unspektakulär. Doch in dem Fragment steckt enorme Symbolkraft.
Ich
habe das Gefühl, dass das Parthenon selbst sehr glücklich ist, eines seiner Stücke wieder zu haben. Sie müssen verstehen, diese Reliefs sind keine vom Tempel unabhängigen Teile. Sie gehören zur Architektur des Tempels. Das ist, als würden sie das Denkmal selbst demontieren. Deshalb sind wir bestrebt, sie alle zurückzubringen. So Nikos Stampoledis, Archäologe und Direktor des Akropolis-Museums. Das zurückgebrachte Marmorfragment zeigt den rechten Fuß der Artemis, der griechischen Göttin der Jagd. Im 19. Jahrhundert ist das Stück unter bis heute ungeklärten Umständen in den Besitz des englischen Konsuls in Sizilien, Robert Fagan, gelangt. Er hatte das Fragment damals nach Palermo gebracht, wo es nach seinem Tod im Regionalmuseum Antonio Salinas aufbewahrt wurde. Nach jahrelangen Verhandlungen sind sich Athen und Palermo nun einig geworden. Das Fragment kehrt zurück zur Akropolis. Das zeigt noch einmal die kulturellen und brüderlichen Bindungen, die Griechenland und Italien und vor allem Sizilien gegenseitig füreinander empfinden. Betont Caterina Greco, die Direktorin des Regionalmuseums in Palermo. Das Fragment soll voraussichtlich für 8 Jahre in Athen bleiben, eventuell aber auch länger. Im Gegenzug bekommt Palermo eine Amphore und eine Statue der Göttin Athene als Leihgabe. Wie symbolisch aufgeladen dieser Kunsttausch ist, zeigt auch die Anwesenheit von Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis bei der feierlichen Übergabe des Marmorfragments. Dieser wichtige Schritt, der heute unternommen wurde, ebnet meiner Meinung nach den Weg, damit andere Museen in dieselbe Richtung gehen können. Ein Wink nach London. Denn während Robert Fagan sich damals lediglich mit einem kleinen Marmorfuß begnügt hat, waren andere gieriger. Zum Beispiel Thomas Bruce, der 7. Earl of Elgin. Als britischer Botschafter in Konstantinopel erlangte er uneingeschränkten Zugang zur Akropolis in Athen, da Griechenland damals noch unter der Herrschaft des Osmanischen Reichs stand. Elgin ließ mehr als die Hälfte der Marmorskulpturen, insgesamt 17 Figuren von den Giebeln des Parthenon-Tempels und gut 75 Meter Fries, entfernen und nach London verschiffen, wo er die Kunstschätze später an das British Museum verkaufte. Bereits damals hatte das Vorgehen Elgins international Empörung ausgelöst und in Griechenland spricht man bis heute von Diebstahl. Man werde alles daran setzen, die Skulpturen zurück nach Griechenland zu holen und die Rückgabe des Fragments aus Sizilien könne da Vorbildcharakter haben, so Ministerpräsident Mitsotakis. Dies gilt vor allem für das British Museum, das nun erkennen sollte, dass die Zeit gekommen ist, die Skulpturen des Parthenon, die Griechenland unter mehr oder weniger bekannten Bedingungen verlassen haben, hierher in ihre natürliche Heimat zurückzugeben. Erst im vergangenen November hatte er bei seinem Besuch in London versucht, dahingehend auf seinen Amtskollegen Boris Johnson einzuwirken, bislang aber vergeblich.
Der Bericht von Verena Schelter. Und ob diese erste Rückgabe nun wirklich Teil einer größeren Bewegung wird, darüber werden wir Sie in den nächsten Monaten mit Sicherheit auf dem Laufenden halten. Damit geht die Sendung Europa heute zu Ende. Danke fürs Zuhören. Bis hierhin sage ich an Katrin Jeske.